Wir haben Post. Und wer zählen kann, wird jetzt verwirrt sein. Wir haben Post. 15 Wochen ist es her, dass ich mit meiner Predigtreihe über die 7-Cent-Schreiben aus der Offenbarung begonnen habe. Wir haben uns angesehen, was Jesus den Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea hat schreiben lassen. 7. Wir sind durch. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, der Apostel Johannes war im Exil auf der Insel Patmos. Wahrscheinlich, weil er Jesus treu war, obwohl im Römischen Reich die Verehrung des Kaisers gefordert wurde. Und während Johannes dort auf Patmos seinen persönlichen Gottesdienst feierte, erschien ihm der auferstandene Jesus und ließ ihn das sehen, was Johannes schließlich im Buch der Offenbarung für uns aufgeschrieben hat. Aber zu Beginn der Offenbarung richtete Jesus zunächst einmal ein paar ganz persönliche Worte an 7 Gemeinden. Nämlich an die 7 Gemeinden, die die ursprünglichen Empfänger der Offenbarung waren. Einige der Gemeinden mussten nämlich grundlegende Fehler aus dem Weg räumen, um bereit dafür zu sein, die Offenbarung überhaupt zu empfangen. Erst musste die notwendige Grundlage dafür gelegt und die Beziehung zu Jesus in Ordnung gebracht werden, bevor sie den Rest der Offenbarung erhalten konnten. Und so lernen wir durch diese 7 Briefe die positiven wie auch die negativen Seiten dieser Gemeinden ziemlich gut kennen. Jesus lobt die Gemeinden, wo es angebracht ist, und er tadelt sie, wo es nötig ist. Und während wir diese Sendschreiben gelesen und näher betrachtet haben, kam logischerweise immer und immer wieder die Frage auf, wie das denn bei uns aussieht. Wie würde ein solches Sendschreiben aussehen, wenn Jesus es speziell an uns als Baptistengemeinde im Göppinger Burgweg schreiben würde? Und das ist genau das, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte. Ich habe jetzt keinen ausgedachten Brief an die Gemeinde in Göppingen geschrieben. Also das 8. Sendschreiben gibt es nicht wirklich. Allerdings haben wir im Lauf der Zeit festgestellt, dass die 7 Sendschreiben allesamt denselben Aufbau haben. Und genau diesen Aufbau möchte ich gerne mit euch zusammen durchgehen und dabei darüber nachdenken, wie der jeweilige Inhalt bei uns aussehen könnte. Vieles von dem, was Jesus in einem Brief an uns schreiben würde, ist natürlich ein Stück weit Spekulation. Aber besser gesagt, biblisch begründete Spekulation. Denn auch wenn wir uns heute praktisch mit einem Text befassen, den es so in der Bibel gar nicht gibt, soll natürlich dennoch der Inhalt meiner Predigt absolut streng biblisch bleiben. Aber wie würde der Anfang des Sendschreibens aussehen? Nun, wie der Anfang aussehen würde, das könnte ich euch ziemlich deutlich sagen. Dort würde stehen: und dem Engel der Gemeinde im Göppinger Burgweg schreibe. So würde Jesus diesen Brief garantiert beginnen. Schon in meiner ersten Predigt zu den Sendschreiben haben wir darüber nachgedacht, wer an dieser Stelle mit dem Engel gemeint ist. Und unser Ergebnis war, es handelt sich hier um den geistlichen Leiter der entsprechenden Gemeinde. Man könnte in diesem Fall also auch sagen, dass unser Brief an mich gehen würde. An mich als den Pastor unserer Gemeinde. Aber was bedeutet es, Pastor einer Gemeinde zu sein? Nun, ich habe mal nach einem geeigneten Beispiel in der Bibel dafür gesucht. Und das beste Beispiel für einen solchen Leiter habe ich in einer Zeit gefunden, als es die christliche Gemeinde noch lange nicht gab. Das beste Beispiel, das ich gefunden habe, ist nämlich Mose. Mose wirkte als Bote und Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Und damit war er das Sprachrohr Gottes. Genau so, wie es ein Prediger sein soll. Das, was Gott uns sagen möchte, weitergeben. Aber noch was anderes ist mir dabei aufgefallen. Deutlich wird das unmittelbar, nachdem Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln bekommen hat. Ich denke, ihr wisst, was geschah, während Mose oben auf dem Berg war, oder? Unten am Fuße des Berges machte sich das Volk ein Götzenbild und betete es an. Und Gott sah das. Und dann lesen wir in 2. Mose 32 in den Versen 9 bis 14. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Mose gab seinem Volk nicht nur die Worte Gottes wieder, wie es ein Prediger tut. Er setzte sich auch umgekehrt bei Gott für sein Volk ein. Obwohl Mose selbst in dieser Angelegenheit völlig unschuldig war, stellte er sich auf die Seite seines Volkes und setzte sich für die untreuen Israeliten ein. Er war ein Fürsprecher für sein Volk bei Gott. Er solidarisierte sich mit den Israeliten und nahm die Schuld ein Stück weit auf sich. Vielleicht kennst du das Gefühl, wie es ist, wenn jemand anderes einen Fehler macht und du dafür bestraft wirst. Zwei deiner Freunde kommen nicht miteinander klar, du versuchst zu vermitteln und am Ende bist du derjenige, der alles verliert. Oder dein Bruder stellt irgendwas an und du wirst dafür bestraft. Das ist so ungefähr das, was Mose als Pastor seines Volkes getan hat. Und ganz ähnlich ist es auch bei dem geistlichen Leiter einer Gemeinde. Er nimmt seine Schäfchen in Schutz vor Gott und vor anderen Menschen. Jemand von euch vergisst seinen Putztermin und ich verteidige ihn. Einer der Prediger predigt schlecht, also wohlgemerkt schlecht, nicht falsch, und ich nehme ihn in Schutz. Zwei von euch haben Streit miteinander, ich versuche zu vermitteln und bin am Ende vielleicht für beide der Böse. Jemand von euch stellt was an und ich setze mich für ihn ein. Ich nehme ihn in Schutz, vor Gott und vor den Menschen. Das ist mein Job, der Job eines Pastors. Leider bin ich nicht so gut wie Mose, der es 40 Jahre lang durchgehalten hat, sich immer und immer wieder für sein halsstarriges und ständig meckerndes Volk einzusetzen. Manchmal schaffe ich es nicht, für die Fehler anderer gerade zu stehen. Und es tut mir leid, dass ich nicht immer der beste Engel unserer Gemeinde bin. Ich bemühe mich, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern für euch da zu sein. Aber ich möchte mich wirklich aufrichtig entschuldigen, dass ich es nicht immer schaffe. Denn ich möchte gern mein Bestes für euch geben, als euer Fürsprecher und als Gottes Sprachrohr. Aber es geht hier natürlich nicht in erster Linie um mich. Im Anschluss an den Empfänger folgt in jedem der Sendschreiben der Absender. In jedem der Sendschreiben stellt sich Jesus mit einer ganz bestimmten Eigenschaft vor. Gewöhnlich mit einer Eigenschaft, die bereits zum Inhalt des restlichen Briefes passt. Aber bevor wir nicht über Lob und Tadel nachgedacht haben, wissen wir natürlich nicht, wie dieser Brief bei uns aussehen würde. Und deshalb habe ich mich für etwas entschieden, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es passen würde. Ich könnte mir nämlich vorstellen, Jesus würde in Anlehnung an Philipper 2, Vers 6 bis 11 Folgendes schreiben. Das sagt der in göttlicher Gestalt war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, der sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt wurde, der sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. In seinem Namen werden sich alle Knie beugen Und alle werden bekennen, dass er der Herr ist. Natürlich könnte an dieser Stelle auch eine ganz andere Vorstellung Jesu stehen. Er könnte eines der 7 Ich-Bin-Worte nutzen. Oder er könnte auch auf seine Macht und seine Herrlichkeit hinweisen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so aussehen würde. Und warum? Weil Demut wichtig und angebracht ist. Und weil wir verstehen müssen, dass er der Herr ist. Jesus hat all seine Herrlichkeit aufgegeben, um zu uns Menschen zu kommen. All den Stolz und auch seine Macht hat er abgelegt, um als Mensch auf der Erde zu leben und uns gleich zu sein. Und genau das ist es, was wir von ihm lernen sollten. Und gleichzeitig ist es genau das, was für uns als Gemeinde und für jede Gemeinde elementar wichtig ist, wenn wir tatsächlich als Gemeinschaft zusammenleben möchten. Ohne Demut, Barmherzigkeit, Vergebung und gegenseitiges Verständnis geht es nicht. Nicht in einer Gemeinde, nicht in einer Beziehung, nicht in einer Freundschaft, nicht in einer Ehe. Ohne geht's nicht. Nicht umsonst lesen wir in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Gottes Gnade ist es doch schließlich, auf die wir angewiesen sind. Und genau deshalb glaube ich, dass Jesus in seiner Begrüßung genau darauf hinweisen würde. Nachdem sich Jesus als Absender vorgestellt hat, weist er in allen Sendschreiben darauf hin, dass er die Situation und die Werke der jeweiligen Gemeinde kennt. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass Jesus sagt, ich weiß, wie es euch geht und was ihr tut. Warum ist es wichtig, was wir tun? Nun, in Matthäus 7, Vers 20 hat Jesus gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und was sind Früchte? Früchte sind der Ertrag dessen, was wir tun. Uns muss nämlich klar sein, ob wir wirklich glauben oder nicht, sieht man letztlich an unserem Verhalten, an dem, was wir tun. Nicht umsonst lesen wir in Jakobus 2, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also, in was für einer Situation ist unsere Gemeinde? Und was tun wir? Was weiß Jesus über uns? Nun, momentan könnte ich mir vorstellen, Jesus würde etwas schreiben wie, ich kenne die Corona-Pandemie und die Einschränkungen und Schwierigkeiten, denen ihr dadurch ausgesetzt seid. Und ich weiß, wie ihr versucht, trotz aller Schwierigkeiten, eure Programme durchzuziehen und Gemeinschaft miteinander zu haben. Mir ist klar, das ist jetzt nichts Besonderes, denn schließlich leidet momentan jede Gemeinde darunter. Doch es sollte uns ermutigen. Ich zumindest finde es ungemein ermutigend zu wissen, dass Jesus auch diese Situation kennt. Diese komische Situation, die wir jetzt seit 1,5 Jahren oder so haben. Er weiß, wie es uns damit geht und er sieht unsere Bemühungen, unsere Gemeinde, unsere Gottesdienste, Bibelstunden, Gebetsabende und andere Dinge am Laufen zu halten. Ich weiß, dass Jesus das sieht. Und ich bin mir sicher, dass er es honoriert. Auch wenn es sicherlich noch irgendwo besser gehen würde, als wir es machen. Vielleicht würde er auch sagen, ich weiß, dass ihr nur eine kleine Gemeinde seid. Und dass ihr mit den Schwierigkeiten einer kleinen Gemeinde zu kämpfen habt. Doch ihr seid bemüht, die Probleme in Chancen zu verwandeln, als Familie zusammenzuwachsen und im Rahmen eurer Möglichkeiten Gemeinde zu leben. Könnte sein, dass Jesus diese Situationen ansprechen würde. Aber wie würde es mit unseren Taten aussehen? Kann es sein, dass Jesus sagen würde, ich kenne deine Werke, dass du dich stets um deine Probleme drehst und dabei deinen Auftrag vernachlässigst? Machen wir als Gemeinde irgendwas, um Außenstehende zu erreichen? Und wie sieht es mit geistlichem Wachstum aus? Ist es möglich, dass Jesus da sagen würde, du hast Leute dort, die sich trotz Einschränkungen für die Bibelstunden zum Gebet oder in Hauskreisen treffen, notfalls auch per Telefon, um geistlich zu wachsen, während andere ihr geistliches Leben auf eine einzige Stunde am Sonntagmorgen beschränken? Du hast Leute, die wachsen wollen, aber auch Leute, die es nicht für nötig halten und meinen, es würde ihnen nichts bringen. Ich denke, es ist gut möglich, dass Jesus solche Dinge herausstellen würde. Aber in keinem seiner Sendschreiben bleibt Jesus bei der puren Betrachtung der Situation und der Taten stehen. Stattdessen folgt auf diese Beschreibung das Lob. Oder besser gesagt, in allen Sendschreiben, außer dem an die Gemeinde in Laodicea, folgt an dieser Stelle das Lob. Denn in Laodicea, da gab es nichts zu loben. Und genau deshalb muss ich zunächst einmal die Frage stellen, gibt es bei uns etwas zu loben? Was läuft denn bei uns eigentlich richtig? Sehen wir uns ein paar der Dinge an, für die anderen Gemeinden gelobt wurden. Da gab es beispielsweise die Christen in Ephesus, die dafür gelobt wurden, dass sie ihr Lehren in ihrer Gemeinde nicht duldeten. Oder es gab auch die Christen in Smyrna und Pergamon, die für ihre Treue Gott gegenüber gelobt wurden. Treue ganz besonders in Zeiten der Verfolgung. Und dann gab es die Christen in Thyatira, die für ihre Werke, ihre Liebe, ihren Glauben, ihren Dienst, ihre Geduld und ihr Wachstum gelobt wurden. Also ihr geistliches Wachstum. Wenn wir uns diese Punkte ansehen, dann bin ich mir zunächst einmal sicher, ja, bei uns gibt's was zu loben. Das ist ganz wichtig und das ist auch gut so. Ich würde mich mit unserer Gemeinde schließlich ungern auf dieselbe Stufe wie Laodicea stellen. Aber wie sieht's jetzt bei uns aus? Wofür kann man uns loben? Nun, Treue in Verfolgung ist schwierig zu sagen. Ja, ich würde uns als treu bezeichnen. Aber Treue in Verfolgung kann ich nicht sagen. Schließlich haben wir keine Verfolgung. Da könnte man uns vielleicht ankreiden, dass wir zu unauffällig sind, um Verfolgung zu erleben. Das kann sein, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Aber fest steht, für Treue in Verfolgung kann man uns nicht loben. Nicht, weil wir nicht treu wären, sondern einfach, weil wir keine Verfolgung erleben. Und ich kann an dieser Stelle einfach nur hoffen, dass wir treu bleiben würden, wenn wir in Verfolgung geraten sollten. Momentan könnte man höchstens beurteilen, wie treu wir in Corona-Beschränkungen sind. Und da müssen wir zugeben, die Motivation scheint bei dem einen oder anderen etwas abgenommen zu haben. Aber wie sieht es denn beispielsweise mit Irrlehren aus? Dulden wir die bei uns? Ganz im Ernst, ich denke, wir sind nicht perfekt, aber wir tun unser Möglichstes. Wir sind wirklich bemüht, uns an 1. Thessalonicher 5, Vers 21 zu halten, wo der Apostel Paulus schreibt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich denke, wir haben gerade bei den heutigen heißen Eisen eine recht gute und gesunde Einstellung. Bei Fragen wie Homosexualität, Scheidung, Abtreibung und der ganzen Gender-Debatte, da sehe ich uns und unsere Lehre auf biblischem Grund gegründet. Auch wenn es ganz allgemein um die Autorität der Bibel geht, brauchen wir uns wohl nichts vorwerfen zu lassen, denke ich. Wir sind uns einig, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und dass die Bibel die wichtigste Richtschnur in unserem Leben sein soll. Denn wie es in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem Werk geschickt. Also, was könnte Jesus bei uns loben? Ich denke, eine gesunde Lehre könnte dazugehören. Treue in nicht schwierigen Zeiten auch. Und wie vorhin bereits gesehen, würde er sicherlich darauf hinweisen, dass wir bemüht sind, unsere Chancen als kleine Gemeinde zu nutzen und unsere Gemeinde am Leben zu halten. Und es gibt bestimmt noch andere Dinge, für die wir gelobt werden können. Aber bei 5 der 7 Sendschreiben blieb es nicht beim Lob. 5-mal folgte auf die positiven Worte ein großes Aber. Und ihr wisst, nach dem Aber kommt die Wahrheit und der Tadel. Bis auf Smyrna und Philadelphia bekamen alle Gemeinden mehr oder weniger harte Kritik ab. Jetzt ist natürlich auch hier erstmal die Frage angebracht, gibt es bei uns ein Aber? Gibt es etwas, womit Gott bei uns nicht zufrieden ist? Das würde ich natürlich am liebsten Nö sagen, ne? Aber leider müssen wir wohl auch hier so ehrlich sein und von einem Ja ausgehen. Wir sind nicht perfekt. Aber was ist es denn, woran es in unserer Gemeinde mangelt? Denken wir nochmal an einige der Dinge, die Jesus den sieben Gemeinden aus der Offenbarung vorhalten musste. Da gab es beispielsweise den Vorwurf an die Gemeinden in Pergamon und Thyatira, dass sie Irrlehre und Unzucht in ihrer Gemeinde duldeten. Es gab den Vorwurf an die Gemeinde in Sardes, dass sie nur scheinbar lebt, doch eigentlich ganz weit von der Erfüllung ihres Auftrags entfernt war und damit tot war. Und es gab den Vorwurf an die Gemeinde in Ephesus, dass ihr die erste Liebe fehlt. Wie bereits gesagt, was ihr Lehre angeht, denke ich, geben wir unser Bestes. Auch wenn wir als Menschen und auch wir Prediger natürlich nicht unfehlbar sind. Aber wir bemühen uns. Wie es dann mit der praktischen Umsetzung aussieht, müsst ihr selbst überlegen. Vielleicht lassen wir zu viel durchgehen, vielleicht auch nicht. Aber ich denke immer wieder, dass doch letztlich jeder selbst für sich verantwortlich ist und ihr doch eigentlich auch alle erwachsen seid. Oder wir alle. Also ich denke, ihr Lehre, ich glaube, da müssen wir uns nicht viel vorwerfen. Getroffen haben mich dagegen die beiden anderen Vorwürfe, die ich gerade eben aufgezählt habe. Sie haben mich getroffen, weil ich das Gefühl habe, sie könnten auch auf uns zutreffen, zumindest teilweise. Und deshalb lohnt es sich zumindest gründlich darüber nachzudenken. Wie sieht's denn mit unserer Gemeinde aus? Lebt sie? Oder sieht sie nur so aus, als würde sie leben? Erfüllen wir als Gemeinde unseren Auftrag? Oder grenzt das, was wir machen, einfach nur noch an lebenserhaltende Maßnahmen? Nun, ich glaube nicht, dass wir tot sind. Keine Angst. Aber so richtig vor Leben strotzen wir irgendwie auch nicht mehr. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich darauf komme. Ich möchte versuchen, euch das anhand eines Beispiels zu erklären. Ich habe eine Bekannte aus meiner früheren Gemeinde, also eigentlich kenne ich sie gar nicht mehr wirklich, wir sind halt nur noch auf Facebook hier so befreundet, ne? Im Gegensatz zu mir ist sie da auf Facebook ziemlich aktiv. Und wisst ihr, woraus mindestens 95% ihrer Postings bestehen? Nun, kurz zusammengefasst, ihr müsst euch unbedingt einen Thermomix kaufen. Das ist das, was sie da Tag für Tag immer wieder schreibt. Ein bisschen anders formuliert und so, aber das ist das, was sie immer wieder schreibt. Und wenn ich ihre Postings lese, dann habe ich dabei immer zwei Gedanken. Mein erster Gedanke ist, nein, muss ich nicht, ich kann kochen. Mein zweiter Gedanke ist, ist das wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Hey Mädel, du bist doch Christ. Warum schreibst du nicht mal was über deinen Glauben? Warum ist dir so eine überteuerte Küchenmaschine wichtiger als Gott? Ich weiß, das ist jetzt ein Beispiel, das nicht aus unserer Gemeinde stammt. Aber ist es bei uns so viel anders? Ist unser Glaube das, was unser Leben bestimmt? Und ist unsere Liebe zu Jesus das, was unsere Gemeinde bestimmt? Oder was sind die Themen, die uns beschäftigen, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Sind das nicht vielleicht eher so belanglose Themen wie unsere Garage, unsere Parkplatzordnung, unsere Heizung, Mund-Nasen-Bedeckungen, Diskussionen über den Sinn und Unsinn von Corona-Verordnungen oder irgendwelche persönlichen Verbitterungen und gekränkte Eitelkeiten? Ist nicht eher das, was unsere Gemeinde beschäftigt? Zumindest ist es mein Eindruck, dass es Themen wie diese sind, die unsere Gemeinde beschäftigen, ausbremsen und lähmen. Es sind Themen, die mehr von Tod zeugen als von Leben. Oder denken wir wirklich darüber nach, wie wir als Gemeinde unseren gottgegebenen Auftrag am besten in die Tat umsetzen können? Denn wir dürfen unseren klaren Auftrag nicht vergessen. Und der Auftrag lautet, führt Menschen zu Jesus und helft ihnen beim Wachsen. Das ist alles. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nichts in der Richtung machen, keine Angst. Aber das ist das Zentrum. Führt Menschen zu Jesus und helft ihnen beim Wachsen. Oder wie Jesus es in Matthäus 28 ausdrückt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist das Entscheidende. Das ist es, was uns als Gemeinde beschäftigen sollte. Wir sollen Menschen für Jesus gewinnen und wir sollen Christen im Glauben voranbringen. Alles andere ist belanglos. Alle unsere Bemühungen müssen auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Und was diesem Ziel nicht nutzt, ist mindestens zweitrangig, wenn nicht sogar Verschwendung. Und wenn wir uns mehr mit Zweitrangigem beschäftigen als mit unserem eigentlichen Auftrag, ist es dann weit hergeholt, wenn ich darüber nachdenke, ob wir noch leben oder nicht? Zudem gab es ja auch noch den Vorwurf an die Gemeinde in Ephesus, das mit der ersten Liebe. Nachdem Jesus die Gemeinde wirklich ausführlich gelobt hat, kommt in Offenbarung 2, Vers 4 dieser kurze Satz: Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das steht da mehr so nebenbei. Und jetzt könnte man denken, ja okay, es ist ja ganz normal, dass die Liebe im Lauf der Zeit etwas nachlässt. Das ist doch nichts Schlimmes. Aber wir müssen bedenken, dieser kleine Vorwurf reicht aus, dass Jesus diese Gemeinde, die er so gelobt hat, im Anschluss dieser Gemeinde droht, sie aus dem Kreise der Gemeinden zu entfernen. Und warum? Nun ganz einfach, wo keine Liebe ist, da kann es sich nicht um eine christliche Gemeinde handeln. Denn Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder denkt an 1. Korinther 13, habt ihr eben gehört. 1. Korinther 13, wo Paulus ganz grob zusammengefasst schreibt, ohne Liebe ist alles nichts. Lest es euch zu Hause einfach nochmal durch und erinnert euch daran, wie wichtig die Liebe für uns Christen ist. Also, wie sieht's mit der Liebe in unserer Gemeinde aus? Nun, ich maße mir nicht an, eure Liebe zu Jesus zu beurteilen. Das müsst ihr selbst tun. Und ich rate euch, das wirklich zu tun. Nehmt euch die Zeit und überprüft eure persönliche Beziehung zu Jesus. Das lohnt sich. Und überlegt, ob ihr ihn liebt. Und arbeitet an dieser Beziehung. Das ist das Wichtigste, was ihr im Leben habt. Aber wie sieht's mit unserer Liebe untereinander aus? Wenn jemand neu in unsere Gemeinde kommt, spürt er dann die Liebe, die wir füreinander empfinden? Ist es Liebe, die unser Miteinander prägt? Natürlich kann ich mich irren, aber ich glaube ganz ehrlich, dass es uns untereinander immer wieder und vielleicht auch zunehmend an Liebe mangelt. Es wird mehr übereinander geredet, statt miteinander. Es mangelt an Liebe, es mangelt an Demut, es mangelt an gegenseitigem Verständnis und es mangelt an Vergebung. Dabei sollten genau das die Dinge sein, die uns als Christen auszeichnen. Wie gesagt, vielleicht irre ich mich und ich hoffe es. Daher möchte ich euch darum bitten, euch selbst, aber auch uns als Gemeinde zu prüfen und zu überprüfen, ob ich recht habe. Vielleicht liege ich falsch und Liebe, Demut, Vergebung und Verständnis fehlen uns nicht. Aber ich habe das Gefühl, es könnte und sollte durchaus mehr davon sein. Und denkt dran, ohne Liebe ist alles nichts. All die gute Lehre, all die Rechtgläubigkeit und all die tollen Werke, die wir vielleicht tun, sind nichts wert, wenn die Liebe fehlt. Oder wie es mir vor einigen Wochen ein Gemeindemitglied gesagt hat, wo keine Liebe ist, kann man zumachen. Tadel abbekommen ist hart. Aber selbst die Gemeinde in Laodicea ließ Jesus nicht einfach so mit den harten Vorwürfen zurück. Selbst für diese Gemeinde, über die es kein einzig gutes Wort zu sagen gab, selbst für diese Gemeinde hatte Jesus Hoffnung und eine Lösung. Denn Jesus gibt seine Gemeinde nicht auf. Und so, wie auch einzelne Menschen immer wieder die Möglichkeit haben, zu Jesus zurückzukehren, so gibt es auch für Gemeinden die Chance, umzukehren und neu anzufangen. Und unabhängig davon, ob ich mit Lob und Tadel die richtigen Punkte getroffen habe, ist das, was nötig ist, genau das, was Jesus eben der Gemeinde in Laodicea gesagt hat. Wir finden es in Offenbarung 3, Vers 19 und 20. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht vor unserer Gemeindetür. Wir müssen ihn nur reinlassen. Dazu müssen wir Buße tun, umkehren von unserem falschen Weg und uns ganz neu von ihm führen und leiten lassen. Denn, wisst ihr, das Problem ist, dass zu viele Menschen und leider auch zu viele Christen heutzutage querdenken. Und damit meine ich jetzt nicht nur diejenigen, die sich Querdenker nennen und sich dabei so toll finden. Nein, was ich meine ist, dass quer einfach die falsche Richtung ist. Quer ist in die falsche Richtung gedacht. Quer zu denken ist nicht zielgerichtet. Und warum? Weil unser Ziel nun mal nicht auf irgendeiner Seite zu finden ist. Quer ist horizontal. Und horizontal ist falsch. Stattdessen müssen wir vertikal denken. Wir müssen vertikal denken. Denn um unser Ziel zu erreichen, müssen wir Gott mit einbeziehen. Und wenn wir Christen das endlich mal kapieren würden, dann wäre schon viel gewonnen. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir Gott mit einbeziehen. Und das bezieht sich auf alle Bereiche unseres Lebens. Das bezieht sich auf unser persönliches Leben, genauso wie auf die Zukunft unserer Gemeinde. Das bezieht sich auf die Zukunft unseres Landes, genauso wie auf das Wohlergehen deiner Familie. Das bezieht sich auf übermäßige Angst vor Corona, genauso wie auf die übermäßige Verteufelung von Corona. Denn beides kann zu einem Götzen werden. Alles ist zum Scheitern verurteilt, wenn wir quer oder horizontal denken. Wir müssen vertikal denken und einzig und alleine Gott in den Mittelpunkt all unseres Denkens, Handelns und Planens stellen. Denn ansonsten können wir unsere Gemeinde vergessen und werden niemals unseren Auftrag erfüllen. Dann könnten wir wirklich dicht machen. Nur die Umkehr zu Jesus und ein Neustart mit ihm ist die Lösung, wenn es einer Gemeinde nicht gelingt, ihr Ziel zu erreichen. Aber zurück nochmal kurz zu den 7-Cent-Schreiben. Beendet werden all diese Briefe mit den Worten: Wer überwindet? Wer überwindet, der wird eine himmlische Belohnung bekommen und eines Tages gemeinsam mit Jesus im Himmel sein. Aber was bedeutet es zu überwinden? Was und wie sollen wir überwinden? Nun, letztlich bedeutet dieses Überwinden nichts anderes, als die Fehler zu korrigieren. Es bedeutet, dass wir eben umkehren und gemeinsam mit Jesus neu anfangen. Und für uns als Gemeinde bedeutet das, wir brauchen Überwinder. Wir brauchen Überwinder und wir brauchen Vertikaldenker. Wenn du über all die Dinge nachdenkst, von denen du wünschst, dass sie sich in deiner Gemeinde ändern sollten, dann denk dran, du bist die Gemeinde. Und wenn du Überwinder bist, dann geht es mit der Gemeinde voran. Und was ich brauche, sind daher Leute, denen unsere Gemeinde wichtig ist. Leute, die nicht nur kommen, weil sie irgendwo hingehen müssen. Leute, die bereit sind, etwas zu opfern, damit es mit der Gemeinde vorangeht. Leute, denen es nicht nur darum geht, was ihnen die Gemeinde bringt, sondern die bereit dazu sind, sich zu investieren. Leute, die nicht nur ständig meckern über das, was ihnen nicht gefällt, sondern mit anpacken, dass es besser wird. Und Leute, die bereit sind, ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Maßstäbe zurückzustellen und voll und ganz das Wort Gottes zu studieren und es in unserer Gemeinde umzusetzen. Denn wie Jesus über lauwarme Christen denkt, haben wir schließlich letzte Woche gesehen. Und deshalb lautet meine Frage heute: Wer ist bereit zu überwinden? Wer ist Überwinder und wer ist Vertikaldenker? Mir ist natürlich klar, dass es kein 8-Cent-Schreiben Jesu gibt. Kein 8-Cent-Schreiben, das an unsere Gemeinde gerichtet ist. Was eigentlich schade ist. Ich würde es gerne lesen. Aber ich denke, dass ein solches Cent-Schreiben ungefähr diese Punkte beinhalten würde. Wir sind eine Gemeinde, die bemüht ist, sich nach Gottes Willen zu richten. Wir machen vieles richtig. Aber wir sind genauso auch eine Gemeinde, die nicht perfekt ist. Wir sind eine Gemeinde, in der es an wichtigen Dingen mangelt und die in manchen Bereichen vielleicht sogar schon tot ist. Aber Gott gibt nicht auf. Warum auch? Gott gibt nicht auf. Und Jesus gibt seine Gemeinden auch nicht so einfach auf. Wie gesagt, selbst die Gemeinde in Laodicea hatte die Möglichkeit, zu Jesus zurückzukehren und ganz neu mit ihm anzufangen. Und genauso haben auch wir die Möglichkeit, mit Gottes Hilfe zu der Gemeinde zu werden, die er sich wünscht. Und das ist möglich, wenn wir uns ganz neu auf Jesus ausrichten und ihn in unser persönliches Leben und das ganze Wirken unserer Gemeinde mit hineinzunehmen und ihn bestimmen zu lassen. Denn du bist die Gemeinde und mit Gott ist nichts unmöglich. Wer Ohren hat, der höre. Amen.